Schwarz hören.
Mario Vogt, der jüngste Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes. Herr Vogt, wie fühlt sich das an?
Das fühlt sich gut an, weil Thüringen ein schönes Bundesland ist und da macht das auch viel Spaß. Und bisher werde ich weniger aufs Alter, sondern nur auf die Themen, die wir angehen müssen, angesprochen.
Aber ist doch trotzdem interessant. Ich meine, Sie sind nicht mal 50, Sie sind ein Jahrgang 77 und in so jungen Jahren schon Ministerpräsident. Also ich meine, ich finde das toll.
Ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Was schon, glaube ich, bemerkenswert ist, zumindest für mich persönlich im Ansporn, ich bin ja einen größeren Teil meines Lebens im geeinten Deutschland groß geworden und nicht im getrennten. Und da bin ich, glaube ich, die erste Generation, die das so hat. Das bedeutet, dass ich auf der einen Seite natürlich das, was uns an Werten, auch an Geschichte ausmacht, als Thüringer im Besonderen im Blick habe. Aber auf der anderen Seite auch sage, Mensch, wir müssen es gemeinsam hinkriegen. Keine Jammer-Ossis, sondern tatsächlich auch engagiert.
Ja, wir beide sind ja Thüringer. Also Sie sind aus Jena. Sagt man eigentlich Jenenser? Ja, ne?
Es ist ein ganz feiner Unterschied, wer in Jena geboren ist und wer in Jena zugezogen und wohnhaft ist. Aber da ich in Jena geboren bin, können Sie alles sagen. Jenenser oder Jena, geht beides.
Und wenn man nur zugezogen ist, ist man was?
Dann sind Sie Jenenser.
Ah, dann sind Sie ein Jena.
Mhm.
Gut, dass wir darüber mal gesprochen haben.
Das ist gut.
Ich bin eine Erfurterin.
Ja, sehr gut.
Da, wo wir jetzt ja auch sitzen, in der Staatskanzlei.
Ja, eine Puffbohne. Also
eine Erfurter Puffbohne.
Sehr gut.
Ganz
ja,
genau.
Ja.
Und zwar ein 57er Jahrgang. Ich habe also betrüblich festgestellt, dass ich locker Ihre Mutter sein könnte.
Ja, aber Sie strahlen hier also wirklich, als ob Sie jünger sind als ich. Ja.
Ein Gebot in der Bibel ist ja, du sollst nicht lügen.
Oder? Nein, nein, nein. Sie haben heute, wir treffen uns ja am 1. Mai, das darf man ja durchaus sagen.
Ja.
Haben Sie heute wieder einen großartigen Auftritt hier in Erfurt bei einer großen Demonstrationsveranstaltung. Und da weiß ich, Sie sind genauso energiegeladen wie ich.
Wir haben uns immer mal bei solchen Sachen getroffen. So konnte ich Sie auch gewinnen für meinen Podcast, worüber ich sehr froh bin, weil das natürlich eine Ehre ist, dass Sie mir die Zeit schenken für dieses Gespräch über Leben und Tod. Geboren in Jena und dort auch aufgewachsen. Und Sie leben auch nach wie vor in Jena, ne?
Ja, eigentlich bin ich aufgewachsen in einem kleinen Dorf.
Ach so,
in
okay.
Zimritz bei Milda. Das ist so ein 120-Einwohner-Dorf. Da sagt man sich über den Gartenzaun noch alle Wahrheiten. Also das ist auch gut. Und dann bin ich später in Jena zur Schule gegangen. Und dann, als ich meine Frau kennengelernt habe, sind wir, weil sie damals im Klinikum gearbeitet hat, nach Jena gezogen.
Und ist sie auch Jenerin?
Ja, ja, ja.
Okay, ich habe das jetzt hoffentlich richtig gesagt.
Ist gut.
Also auch
ist
da
gut.
Sozusagen gebürtig. Und dann auch studiert in Jena.
Ja, genau. In Jena, in Bonn und in den USA.
Ja.
Und das prägt mich auch. Thüringen ist eine schöne Heimat. Und wenn ich jetzt mal das Saaletal nimmt, das ist schon was ganz Wunderbares. Mein Wahlkreis ist ja um Jena drumherum. Die Domburger Schlösser, der Balkon Thüringens, wenn Sie dort stehen, dann sehen Sie auf der einen Seite eine der ältesten Sternwarten, die es auf der Welt gibt. Sie sehen ein wahnsinniges Waldgebiet und auf der anderen Seite eine ganz moderne Stadt mit Jena. Und im Rücken haben Sie dann Goethes Gartenhaus, sein Weinhaus, wo er die interessanten Gespräche geführt hat.
Das sagt er mit einem Schalk in den Augen.
Ja, ja, durchaus.
Wenn man das nicht wüsste, hören tut man es nicht, dass Sie aus der Gegend kommen. Ich meine, bei mir auch nicht mehr, ich habe es wegtrainiert. Hatten Sie nie den Thüringer Dialekt?
Ach doch, das kommt drauf an. Wenn ich bei uns jetzt bei der Dorfkirmes bin, dann kann ich das schon ganz gut wieder aktivieren. Aber ich habe ja auch eine Zeit im Ausland verbracht und insofern, ich glaube, das ist dann einfach was ganz Natürliches.
Mhm.
Aber ich bin trotzdem stolz mit Thüringer. Wir haben ja insgesamt 11 Dialekte in Thüringen. Wir sind ganz unterschiedlich, sind wirklich ein spannender Freistaat. Deswegen kann ich manche auch gut zuschalten.
Ja, es gibt eine kleine Geschichte, die mir immer beim Thema Dialekte einfällt. Ich bin ja aus Erfurt, wie gesagt, und als ich studierte in Berlin, fuhr ich natürlich an den Wochenenden oder an vielen Wochenenden nach Erfurt. Und in der Zeit, als ich studierte, das war da, als Sie gerade geboren wurden, da wurde im Rahmen der Berlin-Initiative zum Beispiel der Palast der Republik gebaut, der Fernsehturm und sowas alles. Also da fuhren Bauarbeiter, unter anderem aus Thüringen, immer nach Berlin und bauten dort, also nach Ostberlin damals. Und ich saß mal in einem Abteil, man musste sich anfreunden, damit man einen Platz bekam. Das war immer alles weg, die Plätze. Und ich saß in einem Abteil mit 6 Thüringer Bauarbeitern. Ich habe die nicht verstanden. Ich wusste nicht, worüber die reden. Die kamen aus irgendeinem Dorf oder aus irgendeinem, weiß ich nicht, Tal, könnte man ja auch sagen. Ich habe die nicht verstanden. Also der Dialekt ist schon ein interessantes
Thema.
Aber
das darf man nicht unterschätzen, weil das in Thüringen wirklich, das wissen die wenigsten, wenn sie irgendwo im Westen unterwegs sind, dann wirft man ja schnell so den Thüringer Dialekt auch manchmal mit in den Sächsischen mit hinein. Ich bin selber Ostthüringer, also dieses Hoch und Gäh, Das funktioniert schon ganz gut. Aber
das
wenn Sie
jetzt, ist ja in Erfurt auch.
Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eher nach Südthüringen gehen, mein Großvater stammt aus der Sonneberger Gegend.
Sonneberg,
genau. Ja. Die sprechen ja schon wieder eher Fränkisch. Dann haben wir das Hennebergerisch. Also Thüringen ist ein spannender Landstrich mit sehr vielen unterschiedlichen Impulsen. Aber die kann man am Ende alle verstehen, wenn man schon mal ein Glas Bier getrunken hat und eine Bratwurst ist.
Jawohl, Bratwurst muss sein. Mit Senf, richtig?
Natürlich mit Senf. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, den ersten Biss sollte man ohne Senf machen. Das sagt der Fleischer immer, damit man auch wirklich schmeckt wie die Wurst.
Aha. Ich verrate jetzt mal, dass ich die Thüringer Bratwurst mit Ketchup.
Ach, mein Gott. Man merkt wirklich, dass Sie mittlerweile in Berlin angekommen sind. Ja.
Der Wahnsinn. Na, Sie ja auch. Sie sind ja jetzt inzwischen wirklich viel in Berlin. Also gerade im Zusammenhang habe ich Sie jetzt immer wieder so vorbeihuschen sehen im Fernsehberichten, im Zusammenhang mit allem, was jetzt die Bildung der neuen Regierung betrifft. Da sind Sie mit ganz vorn, weil Sie im Präsidium sind oder helfen Sie mir auf die Sprünge?
Ja, ich bin im CDU-Präsidium. Momentan bin ich auch Vorsitzender der Ostministerpräsidenten und das ist mir auch wichtig. Wir müssen die Stimme des Ostens da auch stark vertreten in Berlin. Wir stellen immerhin fast ein Fünftel der deutschen Bevölkerung. Da wollen wir auch stark mit unseren Themen und Leuten vertreten sein und das hat ganz gut funktioniert.
Mhm. Wobei seitens CDU-CSU jetzt nur eine Frau aus dem Osten in der Regierungsmannschaft sein wird.
Na, als Ministerin, aber wir haben sehr viele starke Staatssekretäre, auch hier aus Thüringen. Der Christian Hirte wird für den Bereich Verkehr und Infrastruktur zuständig sein und der wird ja in den nächsten Jahren sehr wichtig. Aber wir haben auch andere im Gesundheitsbereich, bei den Themen von Forschung, Wirtschaft und Energie und vor allen Dingen bei Ehrenamt und Sport. Das macht ja auch gerade Thüringen aus. Wir sind ein starkes Ehrenamtsland. Da wird es die Christiane Schenderlein geben. Also der Osten ist schon gut vertreten, aber geht immer noch besser.
Gut, dass jetzt aus meiner Sicht ein wirklicher Thüringer auch der Ministerpräsident ist. Nichts gegen Ihren Vorgänger Bodo Ramelow, der mich mal sowas von überrascht hat mit seiner Kenntnis von Thüringen. Ich moderierte eine Veranstaltung in der Landesvertretung Thüringens in Berlin. Da ging es um Tourismus und da habe ich gedacht, oh Gott, was soll das werden? Ein nicht aus Thüringen stammender Ministerpräsident redet über Tourismus. Glänzend. Ich bin überhaupt nicht zu Wort gekommen und ich kannte auch all das nicht, weil ich ja schon so lange weg bin.
Ja, es kommt darauf an, dass man sein Herz an Thüringen verliert. So, und da gibt es auch viele, die von außen kommen, aber natürlich ist es meine Heimat. Ich bin hier geboren und da ist man schon auch stolz, was wir alles zu bieten haben.
Ja.
Das ist schon was ganz Wunderbares und wir sind ja das grüne Herz Deutschlands und das bedeutet natürlich für uns, dass wir auf der einen Seite wahnsinnig viel Natur haben. Wir sind das waldreichste Bundesland, was es gibt und auf der anderen Seite wahnsinnig viel Kultur, die Wiege der deutschen Klassik. Das ist für uns, glaube ich, auch etwas, da müssen wir noch viel, viel stärker drüber reden, weil viele Menschen von außen kommen und sagen, was seid ihr eigentlich für ein wunderbares Land und verkauft euch manchmal unter Wert und das ist so ein bisschen mein Auftrag, das jetzt nach außen zu tragen.
Was sind denn so Ihre Highlights in Thüringen? Weil Sie haben gerade über Kultur zum Beispiel gesprochen.
Also ich finde ehrlicherweise die Geselligkeit und die Lebensfreude, die passt ganz gut. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wenn man in so einem kleinen Dorf groß geworden ist wie ich, dann setzt man eben auch drauf, dass Menschen gut miteinander klarkommen im Traditionsverein der Kirmesgesellschaft und das hat man in Thüringen Land auf Land ab. Und dann finde ich aber diesen Spannungsbogen. Auf der einen Seite, in jedem Ort gibt es was Besonderes und dann haben wir mit der Wartburg, mit dem Kyffhäuser-Denkmal, mit der, sag ich mal, auch Weimarer Klassiklandschaft etwas, das gibt es in Deutschland kein zweites Mal. Das ist im Prinzip auch die Geburtsstunde des deutschen Nationalstaates, der deutschen Sprache. Und das finde ich, das ist ganz beeindruckend. Ich stand kürzlich im Studierzimmer von Wolfgang Goethe. So, und wenn Sie da stehen und wissen, auf welche deutsche und Weltgeschichte Sie da blicken, dann ist das ganz beeindruckend. Und wir treffen uns hier gerade in der Thüringer Staatskanzlei und hier gab es Geheimtreffen mit Napoleon, um quasi die Friedensverhandlungen zu starten.
In diesem Haus?
Damit sehen Sie, hier wird Geschichte geschrieben und Sie sitzen jetzt hier voll schwarz.
Der Wahnsinn. Mit dem Ministerpräsidenten seit einem halben Jahr. Hatten Sie sich das genauso vorgestellt, wie es jetzt läuft?
Ich finde, wir sind gut gestartet. Das ist wichtig, weil wir nicht Zeit mit Streit verplempert haben, sondern wirklich auch konzentriert auf die Themen zugegangen sind, die für die Leute im Alltag wichtig sind, dass die Schule funktioniert, dass Wirtschaft wieder entfesselt wird, dass nicht so viel Bürokratie ist, dass es auch wieder sicher auf der Straße zugeht. Aber auch persönlich ist es natürlich eine Umstellung. Wenn jeder mal weiß, wo sie sind, müssen sie erstmal dran gewöhnen.
Und andere über den Kalender bestimmen oder wie?
Ja, das gab es vorher schon ein bisschen, aber jetzt ist es noch viel härter. Aber das gehört mit dazu. Was für mich wirklich beeindruckend ist, wenn sie auf Leute treffen hier im Land und ich bin jeden Tag unterwegs, was sie alles bewegen, was sie für Ideen haben und da zu helfen, da zu unterstützen, da einen guten Rahmen zu geben, das motiviert auch ungemein. Deswegen macht es auch Spaß.
Ja, Sie machen einen unheimlich aufgeräumten Eindruck, als ob Sie im Urlaub sind.
Regierungsarbeit ist jetzt nicht Urlaub, aber
das glaube ich.
Es scheint auch nicht immer die Sonne. Aber ich glaube, wenn man ein Ziel hat und das auch konsequent verfolgt, da auch sagt, Mensch, wir wollen das hinkriegen und man auch Leute trifft, die mittun wollen, das habe ich jetzt wirklich in den ersten, ja, knapp über 100 Tagen hinbekommen.
Ja.
Dann ist das, glaube ich, schon was Schönes.
Was ja gar nicht so leicht ist, weil Sie sind eine neue Koalition, eine sogenannte Brombeerkoalition. Wer hat sich eigentlich den Namen ausgedacht? Wissen Sie das?
Ja, das ist jemand, der hat das mal im Fernsehen kommentiert, der Karl Rudolf Korte, ein Politikwissenschaftler.
Aha.
Und das hat sich dann so festgesetzt. Ich will gestehen, die schmeckt auch ganz gut, die Brombeere. Insofern finde ich das jetzt auch nicht ganz abträglich.
Also schwarz, CDU, wenn wir jetzt mal diese Farben neu hernehmen. Die SPD, rot.
Schwarz wie Petra Schwarz, meinen Sie.
Wie Petra Schwarz, ja, das stimmt, ja. Rot wie SPD und
Violett ist das, glaube ich.
Violett wie das BSW. Und Sie haben ja gerade mal 44 von 88 Sitzen im Landtag, wenn ich das recht im Kopf habe. Wie funktioniert das?
Das funktioniert ganz gut. Wir haben ja schon in den ersten 100 Tagen einen Haushalt beschlossen. Das bedeutet, wir können da auch Mehrheiten im Parlament gut hinbekommen. Und das funktioniert natürlich deswegen, weil wir auch sehr gesprächsfähig sind. Wir setzen sehr auf Dialog, binden auch die Opposition ein, bieten auch an, dass sie mit ihren Ideen sichtbar werden.
Ja.
Und ich glaube, das braucht es auch in der politischen Kultur. Es geht um Miteinander und die Menschen auf der Straße erwarten auch, dass Politiker sich jetzt nicht im Streiter gehen, sondern die Probleme anpacken und lösen. Und das ist unser Ziel.
Sie sind ja auch alle nicht wirklich neu oder viele sind nicht wirklich neu. Sie sitzen im Landtag seit?
Seit 2009.
Seit 2009. Das sind ja jetzt schon mehr als 15 Jahre. Mhm. Georg Mayer, SPD, ist auch schon eine ganze Weile dabei. Ihr stellvertretender Ministerpräsident. Frau Wolf ist neu, um die es ja jetzt so einiges an Aufregung gab. Also sprich BSW, man behauptet, Sarah Wagenknecht wollte sie weghaben. Jetzt nur mal so als Stichwort.
Mhm. Ja, für mich ist wichtig, dass wir ein gutes Mannschaftsspiel haben und deswegen kümmert man sich logischerweise natürlich auch um diejenigen, die da jetzt vielleicht auch mal in ihrer eigenen Partei ein paar Diskussionen haben. Mhm. Also das ist nicht so, dass ich das einfach nur so aus dem Augenwinkel betrachte, sondern ich möchte natürlich, dass das hier auch für Thüringen gut weitergeht. Und ich glaube, es ist aber sichtbar geworden, die Basis hat dann klar gesprochen und es gibt, denke ich, auch jetzt die Stabilität bei BSW, die es auch braucht, um die Aufgaben für Thüringen anzupacken. Und ich glaube, Politik muss wie auch in anderen Berufen sehr viel stärker darauf achten, dass alle im Team auch vernünftig arbeiten können. Und dafür brauchen sie eine gute Rückendeckung.
Oft wird ja BSW und AfD so im gewissen Sinne gleichgesetzt. Ich erinnere mich, dass Sie im vorigen Jahr, also im Wahlkampf, wirklich sehr klar immer wieder gesagt haben, wir machen keine Koalition mit der AfD. Das haben Sie auch eingehalten. Ich nehme an, das wird auch gutiert. Wiederum gibt's aber sicher auch Leute, die sagen, na ja, aber sorry, BSW ist ja auch nicht viel was anderes. Zumindest gibt's diese Auffassung. Und damit hat er jetzt eine Koalition gemacht.
Ja, ich sehe die beiden nicht in der gleichen Kategorie. Das beginnt erstens bei der Frage, dass wir mit Björn Höcke hier in Thüringen sicherlich auch den extremsten Vertreter haben. Ich mag generell keine politischen Ansätze, die Menschen verachten oder klein machen. Man kann unterschiedlicher politischer Meinung sein, aber man sollte immer auch sehen, dass die Wertschätzung da ist und dass man auch Menschen als Menschen sieht. Und das findet bei der AfD nicht statt. Das beginnt erstens, dass sie quasi sagen, alle Ausländer raus. Das halte ich für ein verfehltes Konzept. Man muss einen klaren Kampf gegen illegale Migration machen, aber diejenigen, die hier arbeiten, mittun, sich gesellschaftlich einbringen, die sind uns herzlich willkommen und die brauchen wir ehrlicherweise auch. Das setzt sich fort über dieses, alles kaputt machen wollen, was Deutschland groß und stark gemacht hat, aus der europäischen Gemeinschaft raus, den Euro abschaffen, aus einer gemeinsamen Wertegemeinschaft austreten und sich eher an solche Staaten wie China, wie Iran, wie Pakistan heranbringen. Das hat doch nichts mit uns zu tun. Und deswegen glaube ich, es macht Sinn, da klar zu unterscheiden. Und bei BSW, das ist natürlich in der Tat eine neue Partei, aber in Thüringen, wenn ich mir das anschaue, eine, die sehr sehr pragmatisch und sehr klug sich an den Thüringer Themen orientiert und das ist mir wichtig.
Also auf Landesebene funktioniert es gut?
Auf Bundesebene würde das nicht funktionieren, ja. Aber im Land funktioniert es gut. Hm. Das hängt auch, glaube ich, an den handelnden Akteuren, die sich aufeinander einlassen, die auch die Themen für Thüringen im Blick nehmen und das muss uns wichtig sein.
Die Opposition, die Linke, ist Ihnen ja auch nicht fremd. Sie haben ja schon lange zusammen im Landtag agiert. Wenngleich, wenn man so ein bisschen nachliest, es soll da mal eine Kampagne gegeben haben gegen Bodo Ramelow, ist ein paar Jahre her. Ich habe Sie beide immer, zumindest wenn ich Sie erlebt habe, zusammen als faire Partner erlebt.
Na, wir hatten da schon unsere Ups und Downs, das kann man schon mal sagen. Okay. Ich war JU-Vorsitzender und er wollte Ministerpräsident werden und da ging es auch um eine Thüringer Bratwurst, eine echte und ein falscher Thüringer. Ja, so. Und die Diskussion, die hat dann am Ende dazu geführt, dass ich da auch verklagt werden sollte. Insofern hat man da einen etwas ruppigen Start. Da war ich noch nicht im Landtag.
Ist aber schon eine Weile her.
Ist fast 20 Jahre her. Gleichzeitig finde ich, man muss immer das Engagement der Menschen sehen, die in einem politischen Amt sind. Und ich finde, dass Bodo Ramelow das durchaus mit viel Umsicht auch gemacht hat. Wir sind sicherlich politisch nicht auf einer Wellenlänge, wenn es um viele Themen geht, aber das Engagement, sich für Thüringen einzusetzen, das hat er schon immer bewiesen. Und ich glaube, das hat dann auch in schwierigen Situationen uns durchaus immer wieder Möglichkeiten gegeben, miteinander gut zu reden.
Sie kennen sich ja gut aus in Kommunikation. Sie sind von Hause aus Politikwissenschaftler und haben auch in vielen kommunikativen Zusammenhängen, bevor Sie ganz aktiv in die Politik eingestiegen sind oder im Zusammenhang damit in Sachen Kommunikation gearbeitet. Also wenn man hier liest, für die politische Repräsentanz von Siemens in Brüssel gearbeitet. Sie haben für großen Konzern Unternehmenskommunikation gemacht in Jena. Sie haben die Bundestagswahlkampagne von Angela Merkel im Jahr 2005 mit bestritten, richtig? Da ist ja doch eine Menge Kommunikationserfahrung wichtig für heute auch.
Ja, das ist entscheidend, weil man merkt, dass es zuerst einmal darauf ankommt, Menschen mitzunehmen, Menschen zu begeistern für etwas. Aber ich glaube, dass das Umfeld natürlich heutzutage viel, viel schwerer geworden ist. Social Media, was ist noch wahr, was ist falsch. Die Gesellschaft driftet ja auseinander. So. Und meine Aufgabe auch als Ministerpräsident ist, Menschen wieder zusammenzubringen, Menschen zusammenzuführen und zu sagen, Mensch, wir haben schon viel größere Probleme gelöst, als wir jetzt haben. Und deswegen lasst uns anpacken, aber nicht in so Einzelinteressen zerfasern. Und da, glaube ich, ist schon Kommunikation wichtig. Aber zuerst einmal geht es um Substanz.
Ja. Unbedingt. Aber Sie noch besser verkaufen können, in Anführungszeichen?
Ja, es ist heute schwer, weil Sie natürlich, die Leute glauben einem auch nicht mehr. Sie kriegen ja als Politiker keinen Vorschusslorbeeren oder Blumensträuße mehr, sondern die Leute messen sie an Taten, weil es so viele Enttäuschungen auch gegeben hat. Und das finde ich auch richtig so.
Sie haben zwei Söhne.
Ja.
Darf ich fragen, wie alt die sind?
13 und 11. Ganz schwieriges Alter.
Wollte ich gerade sagen, bei 13 mindestens ist ja dann heftig die Pubertät schon im Gange, oder?
Ja, ich will gestehen, dass die beiden bisher sich ganz gut anlassen. Das ist erstmal nicht schlecht. Aber der Große ist jetzt mittlerweile so groß wie ich. Das ist, ja, das
mit 13?
Das lässt ehrlicherweise nichts Gutes erwarten. Also insofern, der läuft auf die 2 Meter zu. Ja, aber toi, 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 ganz gut unterwegs.
Was sagen die, dass Vater jetzt MP ist?
Auch das versuchen wir eigentlich so rauszuhalten und die auch ganz normal
aus dem Privatleben rauszuhalten. Wie geht das?
Ja, es geht jetzt zeitlich nicht, weil ich selten zu Hause bin oder so, aber und weil man mich natürlich logischerweise auch in Medien und so etwas sieht, aber ich finde, den Kindern beizubringen, dass man sich da vernünftig verhält, das ist für uns das Wichtigste und das klappt ganz gut.
Wollen die auch mal in so eine Richtung gehen? Ist da schon irgendwas erkennbar?
Glaube ich nicht.
Zu früh.
Die wollen Fußballstars werden.
Also die wollen Fußballstars werden.
Haben die genügend andere Ambitionen.
Spielt ihr denn richtig gut Fußball?
Die spielen schon ganz gut, ja.
Guck mal an. Sie sind ein humorvoller Mann. Wissen Sie, seit wann ich das spätestens weiß?
Nein.
Seitdem Sie neulich im Morgenmagazin von der Moderatorin, oder war es ein Moderator, ich weiß es gerade gar nicht, als CSU abgesagt wurden und Sie haben da nicht irgendwie kiebig reagiert, sondern haben gesagt, herzliche Grüße an den Kollegen Söder. Ja. Erinnern Sie sich?
Ja, ich weiß.
Das fand ich also ausgesprochen gut, also kommunikativ top.
Ja, ich finde, man darf sich selber auch nicht so ernst nehmen. Also man muss schon konzentriert sein, wo es drauf ankommt, aber ansonsten mitteleuropäische Umgangsform und ein bisschen Humor hilft immer.
Ja. Absolut, ja. Dieser Podcast hat als zweites großes Thema den Tod. Warum? Weil ich denke, wenn man darüber nachdenkt, ist es doch gut, dass man so viel wie möglich im Leben tut, weil ich bin Atheistin im Gegensatz zu Ihnen, denke, da kommt nichts mehr, wenn der Tod da ist. Wie sehen Sie das?
Als Christ hat man eine längere Perspektive und weiß natürlich auch, dass nach dem Tod schon noch was auf uns wartet.
Was denn?
Ich glaube schon, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das befreit einen noch ehrlicherweise von der Hast, aber nicht davon, wo man jetzt hingestellt ist, das bestmöglich zu tun. Und ich glaube, das ist der Unterschied, aber den finde ich jetzt ist auch nicht entscheidend, weil natürlich trotzdem jeder in seinem persönlichen Lebensumfeld, angefangen bei der eigenen Familie, Erfahrungen hat, die einen durchaus bedrücken, ja, weil sie lassen ja trotzdem etwas hinter sich, sie verlieren Menschen und das schmerzt auch so und da bewusst zu leben. Ich glaube, das muss uns verbinden. Also, dass man auch weiß, wie man begegnet und dass man auch weiß, morgen kann das alles ganz anders sein.
Oh ja.
Und ich glaube, da mehr aufeinander zu achten. Also ich glaube, es geht um das Thema Achtsamkeit. Das spielt schon für mich eine große Rolle. Aber ansonsten weiß ich mich durchaus geborgen auch in der Überzeugung, dass ich das Beste hier geben muss, aber dann auch eine Chance habe, nochmal ja, im Leben nach dem Tod, meine Vorgänger, meine Großeltern zum Beispiel zu treffen. Ja.
Die sind also natürlich tot?
Natürlich ist es nicht, aber es ist so.
Stimmt, sie sind da so ein junger Mensch. Ach, ich hatte es schon wieder vergessen.
Nein. Also das ist für mich schon auch etwas, was mich sehr beschäftigt, weil mein Großvater, der ist zwangsausgesiedelt worden von den Sowjets und von den Kommunisten. Der hat im Grenzgebiet gewohnt. Der hat innerhalb von einem Tag alles verloren. Mit dem war ich, als die Grenze geöffnet wurde, 1989, da sind mein Vater, mein Onkel, mein Großvater und ich dorthin gefahren, gleich am nächsten Tag. Es war wirklich sehr erhebend, da hat er auch sonst nie weinen sehen, aber dort habe ich das gesehen, weil es natürlich so auch ergriffen hat. Und der ist dann unmittelbar Anfang 1990 dann verstorben. So, und dann sehen sie einfach ein gelebtes Leben. Die Freude auf etwas, was man geglaubt hat, nie wieder zu sehen. Und wo eigentlich alles frei und offen ist, dass es dann auf einmal endet. Ja, und das ist für mich auch so ein Bezugspunkt gewesen, wo ich schon gemerkt habe, dass man da sehr achtsam mit umgehen muss, mit den Lebensmomenten, die einen erfreuen. Und
wie alt war er da?
Er war gar nicht so alt, er war 67, glaube ich, oder sowas.
Ach Gott,
ja.
So alt wie ich jetzt?
Da muss man einfach sehr wach durchs Leben gehen. Und ich erlebe das auch. Ich habe Zivildienst gemacht auf einer chirurgischen Intensivstation.
In Jena, ne?
In Jena, ja. Das war für mich mal aus einer anderen Perspektive wahnsinnig wichtig, das zu erleben. In der Zeit sind über 70 Menschen gestorben, als ich dort Zivildienstleistender war. Wenn Sie so ganz junge Patienten haben, die eine ganz schlechte Prognose bekommen oder ältere oder so eine ganze Familie mitleidet, dann sehen Sie die Pflegekräfte, die wahnsinnig viel Kraft da reinstecken, mental, aber auch physisch, die das trotzdem an der Tür abgeben müssen. Ansonsten, wenn sie es mit nach Hause nehmen, eigentlich auch gar nicht klarkommen können. Und das hat mich schon sehr geprägt. Und das zusammengenommen sagt mir, wir brauchen ein Miteinander, das den Leuten sagt, dein Leben ist sehr viel wert und wir tun alles dafür, dass du deinem eigenen Lebenstraum sehr nachjagen kannst.
Insofern bin ich auch froh, dass ich diesen Podcast mache und mit so viel interessanten Leuten darüber sprechen kann. Sobald man dieses Stichwort Tod hört und alles, was damit verbunden ist, wird für mich jeder Tag im Leben noch wertvoller. Also das, was Sie mit Achtsamkeit und Aufmerksamkeit beschreiben. Also vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun, dass man wirklich mit zunehmendem Alter merkt, oh Gott, das rennt und rennt und rennt. Das geht immer schneller. Nur sind Sie wirklich noch sehr jung und kaum traue ich mich, die Frage zu stellen. Aber denken Sie trotzdem schon drüber nach, wie das mal so ist, wenn es dem Ende zugeht? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, so soll es dann sein? Stichwort Trauerfeier?
Na, so bewusst habe ich jetzt noch nicht alles durchgeskriptet. Ich hoffe schon, dass ein Song von Pearl Jam gespielt wird. Das wird es schon geben, glaube ich, weil das mein Lieblingsband ist. Aber für mich ist wichtiger, dass meine Kinder die Werte mitbekommen, um dann, wenn es soweit ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Klar ist, meine Frau und ich, wir reden auch über solche Themen wie Testament, ja, das muss man ja alles auch mal überlegen, ja, damit man dann nicht von einem Tag auf den anderen eine Situation hinterlässt, die dann nicht gut gehandelt werden kann. Das sollte man sicherlich auch bewusst tun, aber ansonsten setze ich schon noch ein bisschen drauf, dass ich noch ein paar Jahre zulegen kann. Wir sagen das hier so spaßig, wir haben gerade darüber geredet, meine Großeltern leben alle nicht mehr. Und wenn man sich dann überlegt, dass die eigene Elterngeneration die nächste Generation ist, dann ist das sicherlich ein Bezugspunkt, der einen manchmal auch sehr, sehr nachdenklich stimmen kann. Und ich finde, das, was man mitgeben kann, auch im Hinblick auf das, wie man da vorbereitet reingeht, ist doch, dass man sich darin geborgen fühlt, zu sehen, okay, man hat einen guten Bezug zu seiner eigenen Familie, die älter ist, wie auch zu der zu entwickeln, die nach einem kommt. Und das ist mir persönlich wichtig. Manche Menschen haben andere Werte, aber für mich ist entscheidend, dass das gut beieinander bleibt.
Ja, und ich glaube, wenn es die eigenen Eltern dann irgendwann betrifft, dann ist man da noch näher dran, ne?
Ja, aber genau darum geht's halt, dass man begreift, dass man ja irgendwie nicht losgelöst ist und nur alleine lebt. Und ich finde, da müssen wir halt aufpassen, dass unsere Gesellschaft nicht sich zu einer entwickelt, die immer nur sagt, es geht nur um mich und es geht nur um mein Leben, sondern man ist auch eingebunden in eine Gemeinschaft und da bewusster darauf hinzuweisen, das ist mir wichtig. Aber ansonsten klar, wenn die Einschläge näher kommen, dann beginnt auch das Nachdenken.
Schwarz hören.